Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia Pedro.
Zip FM,
ein Projekt der Freien Radios. Hallo und herzlich willkommen bei Zip FM. Hier sind unsere Themen. Nach Berlin führen uns die ersten beiden Beiträge. Am Donnerstag nämlich gab es dort gleich zwei Protestaktionen. Einmal vor der italienischen Botschaft, zum anderen eine Besetzung des Goethe-Instituts. Adressat der einen Demo, der vor der italienischen Botschaft, war der italienische Regierungschef Berlusconi. Über die Hintergründe gibt's gleich genaueres. Gegenstand des zweiten Protests waren bisher vergebliche Klagen um Entschädigung und es waren Nichtgläubige, die da etwa ihr Geld vom Goethe-Institut wollten, weil das Institut zahlungsunfähig sei, sondern die Entschädigungsklage von Überlebenden eines Massakers in Griechenland durch die deutsche Wehrmacht 1944. Wie es um die Sache der griechischen KlägerInnen steht, das erfahrt ihr in wenigen Minuten. Wer von der BRD aus nach Österreich möchte oder umgekehrt, wird oft nicht um Bayern herumkommen. Um die Gefahren, die dort künftig auf AutofahrerInnen lauern könnten, geht es in unserem letzten Bericht. Am Donnerstag gab es eine Kundgebung anlässlich der Wiedereröffnung der italienischen Botschaft in Berlin, die zuvor nur einen provisorischen Sitz in Kreuzberg hatte. Das jetzt bezogene Gebäude diente schon früher als italienische Botschaft, nämlich in der Nazizeit. Davon und von den Protesten bei der Wiedereröffnung erzählt Guido Ambrosino, er ist Korrespondent der italienischen Tageszeitung Il Manifesto. Ein Beitrag von Radio Frei Erfurt.
Der alte Sitz, der ab 38 gebaut wurde in der Tiergartenstraße und ungefähr zwischen 41 und 43 sukzessiv fertig wurde, war während des Krieges beschädigt worden. Das Gebäude von Hitler, dem Mussolini geschenkt wurde, das ist vom Deutschen Reich bezahlt worden. Und eben Italien stolziert jetzt mit diesem narzisstischen Geschenk.
Ein Symbol der Festigung der Achse Rom-Berlin sollte es werden. Dafür wurden unter anderem 80 jüdische Zwangsarbeiter verpflichtet zu arbeiten. Im Januar 1943 waren die Mauern fertig. Der Winter von Stalingrad war aber keine gute Zeit zum Feiern. Im Juli wurde Mussolini gestürzt. Im September schloss Italien Waffenstillstand mit den Alliierten und im November fielen die ersten Bomben auf das Gebäude. Was vom Geschenk des Reiches übrig blieb, erbte die italienische Republik. Sie hat es aufwendig aufgeputzt und feierlich als neuen alten Botschaftssitz eingeweiht. Der italienische und der deutsche Präsident haben den feierlichen Akt nachgeholt, der den Diktatoren vorenthalten blieb. Doch nicht nur die Geschichte des Gebäudes erinnert an die Zeit des Faschismus, ebenfalls die Innenausstattung. Die Botschaft hatte zu Hitlers und Mussolinis Zeit zwei marmorne Fasci im Eingangsbereich, Symbole der faschistischen Macht. Sie wurden zwar während der Renovierung entfernt, doch jetzt ist beschlossen worden, sie wieder sichtbar aufzustellen. Dass die Botschaft Ende Juni eingeweiht worden ist, ist kein Zufall.
Für die nächsten 6 Monate ab dem 1. Juli wird der Herr Berlusconi, Ministerpräsident Italiens, auch der turnusmäßige Ratsvorsitzende Europas, so der Sprecher Europa, und muss, sollte als Makler irgendwie diese Veränderungen für die Neuschreibung der europäischen Charta vermitteln.
Daher war die Feier auch so wichtig. Allerdings ließ sich Berlusconi selbst nicht blicken. Eine deutsch-italienische Bürgerinitiative wollte mit einer Kundgebung darauf aufmerksam machen, dass ihnen einiges missfiel, sowohl bei dem Gebäude der italienischen Botschaft mit den Zeichen der faschistischen Herrschaft, als auch bei den jetzigen politischen Zuständen in Italien.
In Italien gibt es unserer Meinung nach wirklich einen Bruch in der demokratischen Standard der Republik nach dem Krieg. Was Ende Juni passiert ist, ist Folgendes. das Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, dass der Ministerpräsident Berlusconi vor strafrechtlicher Verfolgung schützt. Das heißt Immunität. Die Verfahren, die gegen ihn anhänglich sind, und eines ist besonders wichtig und aktuell, es stand kurz vor Abschluss und dem Herr Berlusconi droht in Mailand eine saftige Haftstrafe, weil er dort angeklagt ist, der Korruption, der aktive Korruption von Richtern. Also das ist eine ziemlich unangenehme Situation, war eine ziemlich unangenehme Situation für Berlusconi. Und dann, was ist passiert? Es passiert, dass es gab aus seinem Lager so einen Aufschrei, das ist eine gefährliche Situation für die Ehre der italienischen Institutionen. Und jetzt, insbesondere jetzt in diesem delikaten Zeit, wo wir die europäische Präsidentschaft haben, da dürfen wir nicht riskieren, dass der europäische Ratspräsident irgendwie dort verschwinden muss, mitten in dieser Zeit, weil wird. Und hat man ebenso dann dieses Immunitätsgesetz, das alle Strafverfahren blockiert, während der Zeit der Amtsausübung. Er ist jetzt aus der Schliche, um sozusagen. Der Preis ist aber, dass damit die italienische Verfassung verletzt worden ist, offensichtlich. Es gibt in Artikel 3 ähnlich wie Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes eine sehr schöne Bestimmung, die sagt, dass alle vor dem Gesetz gleich sind, ohne Unterscheidungen von nach persönlichen Zuständen oder nach sozialer Stellung. Das heißt, das Gesetz könnte wahrscheinlich kassiert werden vom Verfassungsgericht in den nächsten Tagen, aber zunächst bleibt eben Berlusconi jetzt vogelfrei. Und gravierend ist für uns auch, dass der Präsident der Republik Ciampi dieses Gesetz unterschrieben hat. Er hätte das seine Unterschrift verweigern können und müssen, hat aber das nicht gemacht. Und jetzt ist Ciampi selbst Teil des Problems geworden.
Berlusconi könnte zwar nach seiner Amtszeit angeklagt werden, bis dahin ist aber seine Hauptanklage verfallen. Doch der Protest am Donnerstag ging nicht nur gegen das Gesetz der Immunität.
Die Gründe der Protest gegen diese Regierung sind erheblich und ist eine erheblich lange Liste. Es gibt die Ausländerpolitik, die mindestens seitens einen Vogel der Regierungskoalition, nämlich seitens der Lega Nord, mit offensichtlichen rassistischen Hetze betrieben wird. Es gibt sogar jetzt eine Auseinandersetzung innerhalb der Koalition zwischen, sagen wir mal, der christdemokratischen Flügeln und der Lega Nord. Die Lega Nord von Bossi meint eben, dass die Regierung nicht streng genug ist, nicht wirklich etwas macht, um diesen Schiffen zu blockieren, sollte die Marine schicken, die Kriegsmarine, mussten ja auf jeden Fall diese Flüchtlingsschiffe blockiert werden auf hohem See. Ich weiß nicht, ob die Leute versenken wollen, das ist eine schändliche Diskussion. Und das ist ein Punkt, wo leider aber Italien nicht eine Ausnahme ist. Also wir haben da ein europäisches Problem mit diesem Festung Europa. Ein weiteres Punkt ist die Gesetzgebung für den Arbeitsmarkt, also eine wilde Flexibilisierung. Und, es gibt sogar in der Kulturpolitik auch ganz komischen Sachen. Ein letztes Beispiel, das ist so Folgewoche, gab es in Italien eine Abiturprüfung. Die Schüler sollten einen Aufsatz schreiben und traditionell können sie unter vier, sagen wir mal, Themen auswählen. Und eine von diesen Themen war über das Wasser. Also das war ein Thema so ein bisschen mit ökologischem Hintergrund. Die Wichtigkeit der Wasser für die Menschheit und als Material, als Dokumentation für die Aufgabe wurde auch ein Zitat von Herrn Berlusconi da vorgeschlagen. Solche Sachen sind in Italien passiert, nur während des Faschismus.
Die Leute, die sich den Protesten bei der Wiedereröffnung der italienischen Botschaft angeschlossen hatten, wollen als deutsch-italienische Gruppe Stoppt Berlusconi weiterarbeiten, um den italienischen Ministerpräsidenten bei seinem nächsten Deutschlandaufenthalt entsprechend begrüßen zu können.
Musik.
Historikerinnen sind sich einig, es war eines der abscheulichsten Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs. Am 10. Juni 1944 ermordeten deutsche SS-Einheiten 218 ZivilistInnen im griechischen Ort Distomo. Bis heute haben die Überlebenden und die Angehörigen der Opfer keine Entschädigung erhalten. Urteile gegen die Täter oder offizielle Entschuldigungen, Fehlanzeige. Seit 1995 klagt Argyris von Touris, der das Massaker überlebt hatte, seine Eltern aber dabei verlor, zusammen mit seinen drei Schwestern auf Entschädigung. Bis vor den Bundesgerichtshof zogen sie, der am Donnerstag im Revisionsverfahren darüber entschied und die Klage abschmetterte. Nicht gerade überrascht von der Entscheidung zeigt sich Martin Klingner vom AK Distomo, einer Initiative, die die Angehörigen der Opfer und die Überlebenden der Massaker in Griechenland unterstützt. Ein Beitrag von Radio Z in Nürnberg.
Die Begründung des Bundesgerichtshofs allerdings, die ist noch viel skandalöser, als man das erwarten konnte. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass sie in der Prüfung von Anspruchsgrundlagen nicht nur auf die Gesetzeslage im Zeitpunkt 1944 abgestellt haben, sondern sich letztlich auch die Auslegung des damaligen nationalsozialistischen Staates zu eigen gemacht haben, indem das Gericht nämlich sagt, nach damaligem Verständnis war eine Einstandspflicht des Staates für Amtspflichtverletzungen seiner Bediensteten gegenüber durch Kriegshandlungen im Ausland geschädigten Ausländern nicht gegeben. Wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, dann heißt das eigentlich nichts anderes als der NS-Staat wollte die griechische Zivilbevölkerung nicht schützen und weil er sie nicht schützen wollte, konnte er auch seine Amtspflichten nicht verletzen und deswegen gibt es auch keine Ansprüche aus der sogenannten Amtspflichtverletzung. Und das ist eigentlich eine perfide Argumentation, die nämlich letztlich, obwohl es vorangestellt wird, dass nationalsozialistisches Gedankengut bei der Würdigung der Rechtslage unberücksichtigt zu bleiben hat, letztlich genau dieses in die Entscheidung mit einfließt.
Es hieß nun heute, dass das Urteil grundsätzliche Bedeutung habe und auch die Klagen, die zurzeit in Griechenland anhängig sind, betreffe. Inwiefern?
Also das Urteil hat zunächst mal grundsätzliche Bedeutung für die Bundesrepublik, denn wenn dieses Bestand haben sollte, bedeutet das auch für alle anderen Opfer von nationalsozialistischem Unrecht, insbesondere von Massakern, dass sie in Deutschland nicht klagen können. Dass ihnen eine Anspruchsgrundlage nicht zugestanden wird, dass es keine Klagemöglichkeit gibt und dass sie damit auf diese Weise auch nicht zu einer Entschädigung gelangen können. Inwieweit dieses Urteil nun die griechischen Gerichte bindet, darüber muss dort befunden werden. Es gibt zwar die Möglichkeit einer Bindungswirkung, aber so wie das der Bundesgerichtshof umgekehrt das Distomo-Urteil des Areopags nicht anerkennt, könnten die griechischen Gerichte natürlich auch sagen, sie erkennen die Entscheidung des Bundesgerichtshofs nicht an.
Die Bundesregierung hat dann auch damit argumentiert, dass die Taten zwar völkerrechtswidrig waren, also das räumt sie durchaus ein, aber dass nur der griechische Staat einen Anspruch hätte. Einzelklagen seien damit nicht möglich. Darum ging es ja jetzt in diesem Verfahren.
Ja, das ist eigentlich der Kern der Auseinandersetzung gewesen. Dass es sich bei den Massakern um völkerrechtswidrige Handlungen gehandelt hat. Das wird ja eigentlich jedenfalls nicht mehr offensiv bestritten von der Bundesregierung. Und das war auch schon in der Vorinstanz beim Oberlandesgericht Köln so anerkannt. Aber in der Tat wird bestritten, dass es einen individuellen Anspruch gibt, dass es quasi nur Reparationsansprüche gibt. Und diese Reparationen, die werden allerdings, und das ist auch wieder eine perfide Argumentation der Bundesregierung, dem griechischen Staat nicht zugestanden. Also wenn man sich nur auf den Standpunkt stellen würde von Seiten der Bundesregierung, naja, wir wollen ja gerne zwischenstaatliche Regelungen schaffen und da stören diese Einzelansprüche. Aber so ist es ja gerade nicht, sondern die Bundesregierung in Person des Bundeskanzlers hat der griechischen Regierung immer ganz klar zu verstehen gegeben, es wird über das Thema Entschädigung, Reparation überhaupt nicht diskutiert. Das ist für die Bundesregierung erledigt. Das heißt, den Geschädigten bleiben nur diese Individualansprüche, wenn sie überhaupt noch etwas durchsetzen wollen. Und meines Erachtens bestehen diese Ansprüche auch, denn es ist ja in der Tat eine Tendenz der Rechtsprechung, gerade auch den Schutz der Zivilbevölkerung auch in Besatzungssituationen zu stärken und den nicht zu schwächen. Und dieses Urteil des Bundesgerichtshofs konterkariert das geradezu.
Es heißt ja jetzt auch immer, dass die Überlebenden und die Angehörigen der Ermordeten keine Einzelklagen an den Staat richten können, dass aber der griechische Staat die Bundesrepublik verklagen könnte und dass sie auf dem Wege jetzt ihrem Recht kommen könnten. Ist das dann eine Möglichkeit, die im Bereich des Greifbaren liegt?
Also eine theoretische und rechtliche Möglichkeit gäbe es. Und die Regierung Simitis hat auch in den 90er Jahren mehrfach geltend gemacht, dass noch Ansprüche bestehen. Also sie hat diese Ansprüche nie vollständig aufgegeben, insbesondere die sogenannte Zwangsanleihe, die das Deutsche Reich während der Besatzung Griechenland abgepresst hatte zur Finanzierung der Besatzung und des Afrika-Feldzuges. Diese Zwangsanleihe müsste natürlich zurückgezahlt werden. Aber auch da steigt die Bundesregierung gar nicht erst in die Diskussion ein. Die griechische Regierung könnte theoretisch auch gegen die Bundesrepublik klagen. Es gibt ein rechtliches Verfahren, um Reparationen durchzusetzen. Aber damit ist aus politisch-diplomatischen Aspekten heraus überhaupt nicht zu rechnen. Bisher hat die griechische Regierung es nicht gewagt, einen offenen Konflikt mit der Bundesrepublik auch nur im Ansatz es darauf ankommen zu lassen. Sondern sie hat ein wenig kleinlaut Ansprüche in den Raum gestellt, ohne diesen entsprechenden Nachdruck zu verleihen.
Wie geht's denn nun weiter? Geklagt hatten in diesem konkreten Fall ja Hersfunturis und drei Schwestern von ihm. Was gibt's denn für die Überlebenden und die Angehörigen der Ermordeten der Massaker in Griechenland? Was gibt's für die jetzt an weiteren Möglichkeiten?
Ja, da muss man also die Situation in der Bundesrepublik und die in Griechenland ein bisschen auseinanderhalten. Gegen dieses Urteil des Bundesgerichtshofs gibt es im Prinzip kein Rechtsmittel. Es gibt die Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht. Ob Herr Santouris und seine Schwestern diese Möglichkeit ergreifen wollen, das kann ich zurzeit nicht sagen. Das wird sicherlich überlegt und geprüft werden. Und es gäbe dann auch noch die weiteren Möglichkeiten, zu den europäischen Gerichten zu gehen. Für Griechenland sieht es so aus, dass dort auf ein Urteil des obersten Gerichtshofs eigentlich gewartet wird. Und ich gehe davon aus, dass es wohl dieses Jahr noch kommen wird, dass dann auch noch mal ganz grundsätzlich insbesondere auch über die Frage Staatenimmunität, Entschädigungsansprüche von Individuen, entscheiden wird. Es wird natürlich sehr viel auch davon abhängen, wie stark der politische Druck ist. Es ist ja jetzt gerade erst mal wieder Thema geworden, dadurch, dass dieses Verfahren beim Bundesgerichtshof anhängig ist. Und ob die Bundesregierung überhaupt bereit ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, das wird vom politischen Druck abhängen, nicht nur von der juristischen Auseinandersetzung.
Wie wurden diese Entscheidungen, wie wurde das Verfahren überhaupt im Augenblick in Griechenland aufgenommen? Also vor zwei Wochen wurde die Revisionsklage ja zum ersten Mal verhandelt vor dem Bundesgerichtshof. Gab es da Reaktionen, die dir bekannt sind?
Also jetzt nicht speziell über dieses Verfahren, aber es gibt eine breite öffentliche Diskussion um das Thema Entschädigung. Denn es hat während der Besatzungszeit so viele Verbrechen gegeben der deutschen Besatzer, dass es kaum eine Familie in Griechenland gibt, die nicht in irgendeiner Form davon betroffen ist. Das ist also ein Thema, das die ganze griechische Gesellschaft erfasst. Es ist im Moment nicht das wichtigste politische Thema, aber es ist immer ein Punkt, der sowohl in der öffentlichen Diskussion, in den Medien als auch in der parlamentarischen Sphäre eine Rolle spielt.
Das Verbrechen der deutschen Besatzer in Distomo ist kein Einzelfall. Ähnliche Massaker gab es in Griechenland in 66 Orten. Alleine 56.000 Menschen wurden während des Zweiten Weltkrieges hingerichtet, 15% der damaligen griechischen Gesamtbevölkerung getötet. Klar ist, dass sich die griechischen KlägerInnen mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs nicht zufrieden geben. Nicht Algiris von Touris und seine drei Schwestern, die bis nach Karlsruhe vor Gericht zogen, nicht die Initiativen, die weiterhin auf Entschädigung pochen und ihr Recht einfordern. Der Nationalrat für die Entschädigungsforderungen Griechenlands gegenüber Deutschland in Athen ist einer davon. Aristomenis Singelakis vom Nationalrat sprach kürzlich auf einem öffentlichen Hearing in Mittenwald, das die Kriegsverbrechen der Gebirgsjäger thematisierte, über die Forderungen seiner Organisation.
They are asking us, can you give a price to the loss of human life? The answer, of course, is not. But it doesn't mean that we won't fight for compensation of the victims.
Wir werden oft gefragt, ja, aber wie kann man denn ein Menschenleben mit Geld aufwiegen? Kann man das überhaupt? Und die Antwort darauf ist natürlich nein. Aber deswegen werden wir unseren Kampf für Entschädigung und für die Anerkennung unserer Opfer natürlich nicht aufgeben. Andere fragen uns, warum kommt ihr damit jetzt erst? Was habt ihr vor? Wollt ihr Deutschlands Wirtschaft völlig ruinieren?
The answer is that first we showed patience in order to give Germans.
Unsere Antwort darauf ist, besteht aus zwei Teilen. Erstens, wir haben sehr viel Geduld an den Tag gelegt, denn wir haben gewartet, dass Deutschland in der Lage ist, sich selbst erst einmal wieder zu entwickeln und einen Wiederaufbau zu vollziehen. Dieser Punkt ist jetzt erreicht. Der zweite Punkt ist, dass wir seit 1990, also nach dem Fall der Mauer und nach der Wiedervereinigung der beiden Deutschlands, eine geeinte Nation haben, die als expliziter Rechtsnachfolger des Dritten Reiches verpflichtet ist, zu zahlen für die Taten, die Wehrmacht und das damalige Deutschland bei uns in Griechenland begingen.
Of the Third Reich, so the German state of nowadays has to pay because of what the soldiers of the Third Reich committed.
Das Hauptziel des Nationalrates für die Entschädigungsforderungen Griechenlands gegenüber Deutschland ist die Entschädigung Überlebender und Opfer der Verbrechen, die Deutsche in Griechenland während des Zweiten Weltkrieges begingen. Doch Aristomenis Singelakis weist auch darauf hin, dass sich die Forderungen nicht nur auf diesen Bereich beziehen.
It is good to know that the German debts towards Greece pertain
to Dinge, die entschädigt gehören, zählen auch die Zwangsanleihe, die Griechenland an das Deutsche Reich zu leisten hatte, die Zerstörung öffentlicher und privater Infrastruktur in Griechenland, die Entschädigung für all diejenigen, die als Geiseln in die Konzentrationslager deportiert worden sind. Es gehört dazu die umgebrachten und die verletzten Zivilisten und es gehört dazu der Ersatz von geraubten Kulturgütern.
Dear friends, we will agree that it is a matter of justice.
Liebe Freunde, ich denke, wir sind uns darüber einig, dass es eine Sache der Gerechtigkeit ist und dass es sozusagen eine moralische Angelegenheit ist, dass all diese Verbrechen gegen die Menschheit als solche anerkannt werden müssen, dass die Leute, die diese Verbrechen begangen haben, bestraft werden und dass sie gesellschaftlich geächtet werden.
Have to be punished and socially isolated.
Wie nötig gerade die letzte Forderung von Aristomenis Singelakis ist, zeigt auch folgendes Detail. Die strafrechtlichen Ermittlungen zum Massaker von Distomo stellte die Münchner Justiz Anfang der 70er Jahre wegen Verjährung ein. Auch das kein Einzelfall. Becksteins neuestes Spielzeug, titelte der Spiegel letzten Herbst und meinte die Idee des bayerischen Innenministers, einfach mal so richtig systematisch alle Autos zu erfassen, die unter entsprechenden Kameras durchfahren. Genau das also, wogegen Menschen seinerzeit protestierten, als die heute üblichen computerlesbaren Autokennzeichen eingeführt wurden. Installiert war die Technik am größten tschechisch-bayerischen Grenzübergang Waidhaus. Nun ist sie wieder abgebaut. Ein Beitrag von Radio Dreieckland.
Wenn es nach dem bayerischen Innenminister geht, fährt bald kein Auto mehr unerkannt durch den Freistaat. Günter Beckstein hat vergangenen Herbst ein Projekt vorgestellt, mit dem Autokennzeichen elektronisch erfasst und automatisch im Fahndungscomputer überprüft werden sollen. Das Ganze lief zunächst als Pilotversuch, hatte, wie oft in solchen Fällen, auch keine gesetzliche Grundlage. Kameras waren in Verkehrsschildern untergebracht, Infrarotblitze erlaubten auch nachts entsprechende Aufnahmen. Die computergestützt erfassten Aufnahmen wurden direkt an den Fahndungscomputer geleitet, waren unerwünschte Autokennzeichen dabei, wurde der Wagen wenige Meter später dezent zur Seite gewunken. Technisch lief das Ganze eher zufriedenstellend. Die Firma Radar Lux aus Leverkusen scheint ganze Arbeit geleistet zu haben. Dass jetzt dennoch erstmal Schluss ist mit dem Kennzeichenscanning, scheint politische Gründe zu haben. Susanna Tausendfreund, die für die Grünen im Bayerischen Landtag sitzt, schreibt uns: Nach den Plänen der CSU sollte noch in dieser Legislaturperiode eine Änderung des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes herbeigeführt werden, die erstens die vorsorgliche Telekommunikationsüberwachung auf Verdacht und zweitens das Kennzeichenscanning beinhalten sollte. Nach erheblichen Protesten gegen die präventive Telekommunikationsüberwachung hat die CSU diesen Gesetzesentwurf insgesamt zurückgezogen. Frau Tausendfreund fragt sich denn auch, wie es um den Datenschutz hierbei bestellt wäre.
Es geht bei dem Autokennzeichenscannen darum, dass in kürzester Zeit die Autokennzeichen von den Wagen, die durchfahren, verglichen werden mit Fahndungslisten bzw. mit Listen von gestohlenen Autos etc. Die Problematik ist natürlich, was passiert mit den Daten, wie wird hier mit den Daten umgegangen? Ist es im Endeffekt möglich, wenn so ein Versuch auch ausgedehnt würde, dass hier Bewegungsprofile von der Bevölkerung, von einzelnen Personen gemacht werden könnte, wenn verglichen wird, wo ist denn dieses Auto jetzt überall lang gefahren?
Böse Zungen behaupten, der Rückzug sei im Zusammenhang mit den anstehenden Wahlen in Bayern zu sehen, für danach sei ein neuer Anlauf zu vermuten. Vielleicht keine abwegige Überlegung, denn in der Schublade liegen schon die nächsten Pläne. Wieder an den deutschen Außengrenzen sozusagen, diesmal an den Flughäfen, möglicherweise auch wieder, um Menschen beim Grenzübertritt zu erfassen.
Ja, da gibt es auch einen Versuch in Bayern mit diesem Gesichtsfeld-Scanning am Flughafen, was aber scheinbar nicht, also rein schon von der Technik her, anscheinend nicht funktioniert. Es ist natürlich, man muss hier sehr aufpassen bei den ganzen Bestrebungen, hier mit den computergestützten Methoden diese Bewegungsprofile möglicherweise erstellen zu können.
Bei den bayerischen Datenschützern regt sich Widerstand gegen das geplante System. Nach den Worten des Datenschutzbeauftragten Reinhard Vetter gibt es bislang keine rechtliche Grundlage für den Einsatz von solchen Scannern. Es gibt dafür kein Gesetz und damit ist es im Grunde unzulässig, erklärt er. Für Susanna Tausendfreund von den Bayerischen Grünen liegt die Brisanz beim Kennzeichenscanning darin, dass sich die Technik, einmal legalisiert, extrem ausbreiten könnte. Heute schon werden alltäglich Bewegungsmuster erstellt, durchs Rumtragen von Mobiltelefonen, durchs Flanieren unter Kameras und durchs bargeldlose Bezahlen, um nur einige Beispiele zu nennen. Das Kennzeichenscanning wäre ein weiterer Schritt in eine problematische Richtung.
Jeder dieser Pilotversuche ist natürlich ein Versuch, den Türöffner zu spielen. Das war genauso bei der Videoüberwachung in Regensburg. Hier hat es ja auch zunächst einen Pilotversuch gegeben, auch ohne rechtliche Grundlage, um hier erst einmal zu testen, wie weit die Bevölkerung hier mitmacht.
Soweit für heute hier bei ZIPFM. ZIPFM kam heute von Radio Z aus Nürnberg. Für alle, die unser über Internet ausgetauschtes Infomagazin noch nicht kennen, hier nochmal unsere Internetadresse www.zip-fm.de, www.zip-fm.de. Da gibt's Infos über uns und unter freie-radios.net, www.freie-radios.net findet ihr unsere Sendungen täglich aktuell auch als MP3 zum Anhören, falls das Radio mal kaputt ist. Tschüss.